Und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Schön, dass wir wieder gemeinsam mit Gottes Wort in den Tag starten. Weißt du, was Weisheit mit deinem persönlichen Leben zu tun hat? Heute lesen wir aus dem Weisheitsbuch, wie Gottes Weisheit die Menschen liebevoll begleitet und vorwärts bringt und wie Menschen daraus Kraft und Führung für ihren Alltag schöpfen können. 25 gehen wir einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gottes Weisheit begleitet dich Schritt für Schritt durchs Leben. Sie zeigt dir, welchen Weg du gehen sollst und worauf es wirklich ankommt. Wo brauchst du Gottes göttliche Weisheit heute ganz besonders? Als ich vor einiger Zeit vor einer Entscheidung stand, die mir schlaflose Nächte bereitete, wusste ich nicht, welchen Weg ich gehen sollte. Ich bat Gott ganz aufrichtig um seine Weisheit und nahm mir bewusst Zeit, auf ihn zu hören. Obwohl ich äußerlich keine direkte Antwort bekam, spürte ich innerlich eine tiefe Ruhe und Klarheit entstehen. Wenig später zeigte sich, die Entscheidung, die ich treffen durfte, war gesegnet und führte zu Frieden und Wachstum. Seitdem weiß ich, Gottes Weisheit leitet uns liebevoll und klar, wenn wir auf ihn vertrauen. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz und unseren Geist, um Gottes Weisheit klar zu erkennen und mutig danach zu handeln. Hilf uns zu verstehen, wie nahe uns deine Weisheit in allen Herausforderungen des Lebens ist. Amen. Ein kleiner Hinweis noch: Die heutigen Bibeltexte schildern historische Ereignisse mit möglicherweise Krieg und Verlust und können emotional herausfordernd wirken. Überspringe diese gerne oder gehe direkt zur nächsten Episode. Wir schlagen das Buch der Weisheit auf, gehen zum Kapitel 10 und los geht's. Dritter Teil: Lob der Weisheit aufgrund ihres wunderbaren Wirkens in Israels Geschichte. Sie ist es gewesen, die den erstgeschaffenen Vater der Menschheit, als er noch allein geschaffen war, behütet und ihn aus seinem Fall wieder errettet hat. Sie verlieh ihm auch die Kraft, sich alles untertan zu machen. Als aber der Gottlose in seinem Zorn von ihr abfiel, ging er durch seine brudermörderische Leidenschaft mit zugrunde. Die um seinetwillen überflutete Erde rettete wiederum die Weisheit, indem sie den Gerechten vermittelst eines geringen Holzes hindurchsteuerte. Sie war es auch, die, als die Völker sich einmütig in Verworfenheit zusammengetan hatten, den Gerechten ausfindig machte und ihn unsträflich vor Gott bewahrte und ihn trotz seiner herzlichen Liebe zu seinem Sohn stark erhielt. Sie rettete beim Untergang der Gottlosen den Gerechten, als er vor dem Feuer floh, das auf die 5 Städte herabfiel, für deren Bosheit noch jetzt als Zeugen da sind, die verödete, stets rauchende Landschaft und Pflanzen, die vor der Zeit unreife Früchte tragen, und die Salzsäule, die als Denkmal einer ungläubigen Seele dasteht. Denn da sie an der Weisheit vorübergingen, erlitten sie nicht nur dadurch Schaden, dass sie das Gute nicht mehr kannten, sondern sie hinterließen auch der Nachwelt ein Denkmal ihrer Torheit, damit ihre Verfehlungen nicht verborgen bleiben könnten. Die Weisheit aber hat die, welche ihr dienten, aus den Notlagen errettet. Sie hat den Gerechten, der vor dem Zorn seines Bruders floh, auf ebenen Pfaden geleitet. Sie zeigte ihm das Reich Gottes und gab ihm Kenntnis von den heiligen Dingen, verschaffte ihm Wohlstand unter mühseligen Dienstleistungen und lohnte seine Arbeit reichlich. Bei der Habgier seiner Bedränger stand sie ihm bei und ließ ihn reich werden. Sie beschützte ihn vor seinen Feinden und stellte ihn sicher gegen die, welche ihm nachstellten. Sie verliehen ihm den Sieg in dem schweren Kampfe, damit er zu der Erkenntnis käme, dass die Gottesfurcht stärker ist als alles andere. Sie verließ den Gerechten auch nicht, als man ihn verkauft hatte, sondern bewahrte ihn vor der Sünde. Sie stieg mit ihm in die Zisterne hinab und verließ ihn nicht in Fesseln, bis sie ihm das königliche Zepter verschafft hatte und die Herrscher über seine Bedränger und seine Verleumder als Lügner erwiesen und ihm ewigen Ruhm verliehen hatte. Sie war es, die das heilige Volk und das untadelige Geschlecht von dem Volksstamm der Bedränger befreite. Sie zog ein in die Seele des Dieners des Herrn und trat gegen furchtbare Könige mit Zeichen und Wundern auf. Sie verschaffte den Heiligen den Lohn für ihre Mühen, geleitete sie auf wunderbaren Wegen und diente ihnen am Tage als Schirmdecke und bei Nacht als Sternenleuchte. Sie brachte sie durch das Rote Meer und führte sie durch die gewaltige Wasserflut. Ihre Feinde aber ließ sie in die Wogen versinken und schleuderte sie dann aus der Tiefe des Meeresgrundes wieder ans Land empor. So geschah es denn, dass die Gerechten den Gottlosen die Waffen abnahmen und deinem heiligen Namen, o Herr, Lob sangen und einmütig deine schirmende Hand priesen. Denn die Weisheit öffnete den Stummen den Mund und machte die Zungen der Unmündigen helltönend. Sie ließ ihre Unternehmungen gelingen unter der Leitung des heiligen Propheten. Sie durchwanderten eine unbewohnte Wüste und schlugen ihre Zelte an unwegsamen Orten auf. Sie hatten mit Feinden zu kämpfen und Angreifer zurückzuschlagen. Sie litten Durst, da riefen sie dich an, und es wurde ihnen Wasser gegeben aus schroffen Felsen und Linderung ihres Durstes aus hartem Gestein. Denn das, wodurch ihre Feinde gestraft worden waren, eben dasselbe empfingen sie in ihrer Not als eine Wohltat. Anstatt des immer fließenden Quellwassers, des durch Mordblut getrübten Stromes, zur Strafe für die Anordnung des Kindermordes, gabst du ihnen unverhofft Trinkwasser in Fülle, indem du ihnen durch ihren damaligen Durst zeigtest, wie du ihre Widersacher gestraft hattest. Denn als sie so geprüft wurden, obgleich sie doch nur gelinde gezüchtigt wurden, konnten sie erkennen, wie die im Zorn gerichteten Gottlosen bestraft wurden. Denn sie hast du wie einen Vater geprüft, der warnen will, jenen aber hast du gezüchtigt wie ein strenger König, der das Verdammungsurteil ausspricht. Sowohl fern von ihnen wie nahe bei ihnen wurden sie in gleicher Weise geplagt. Denn eine zweifache Trauer ergriff sie und ein Seufzer bei der Erinnerung an das, was vergangen war. Denn als sie vernahmen, dass durch ihre Züchtigungen jenen eine Wohltat zuteil geworden war, merkten sie das Walten des Herrn. Denn ihn, den sie einst bei der Aussetzung weggeworfen und mit Hohn verworfen hatten, mussten sie am Ende seiner Erfolge bewundern, nachdem sie einen ganz anderen Durst erlitten hatten als die Gerechten, zur Vergeltung für die unverständigen Gedanken ihrer Gottlosigkeit, durch die sie in ihrem Irrwahn vernunftloses Gewürm und elendes Getier verehrten, sandtest du ihnen, um sie zu strafen, eine Menge vernunftloser Tiere, damit sie zu der Erkenntnis kämen, dass, wodurch man sich verfehlt, man eben dadurch auch gestraft wird. Deine allmächtige Hand, welche die Welt aus umgeformten Stoffe geschaffen hat, wäre ja wohl stark genug gewesen, eine Menge von Bären und wilden Löwen gegen sie zu senden, oder auch neu geschaffene, wuterfüllte, unbekannte Bestien, die entweder einen feuerspeienden Atem aushauchten oder stinkenden Qualm ausstießen oder schreckliche Funken aus den Augen sprühten, von denen nicht nur der Gifthauch sie vernichteten, sondern deren bloßer Anblick sie durch Schrecken ums Leben bringen konnte. Ja, abgesehen hiervon hätten sie durch einen einzigen Hauch hinsinken können, von deiner Rache verfolgt und vom Hauche deiner Macht zerstreut. Aber du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Denn deine gewaltige Macht zu betätigen, steht dir alle Zeit zu Gebote. Und wer vermöchte, der Kraft deines Armes zu widerstehen? Denn wie ein Stäubchen an der Waage ist die ganze Welt dir gegenüber und wie ein Tautröpfchen, das am Morgen auf die Erde fällt. Aber du erbarmst dich aller, weil du alles vermagst und lässt die Sünden der Menschen unbeachtet, damit sie sich bekehren. Denn du liebst alles, was da ist, und fühlst keinen Widerwillen gegen irgendetwas von dir Geschaffenes. Denn hegest du Hass gegen irgendetwas, so hättest du es nicht geschaffen. Wie hätte aber etwas bestehen bleiben können, wenn du es nicht gewollt hättest? Oder wie wäre etwas erhalten geblieben, wenn es nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du verfährst aber schonungsvoll gegen alles, weil es dein Eigentum ist, o Herr, du Freund alles Lebens. Denn dein unvergänglicher Geist ist in allen. Darum strafst du die Fehlenden mit Milde und warnst sie, indem du ihnen ihre Sünden vorhältst, damit sie sich von ihrer Schlechtigkeit freimachen und an dich glauben, o Herr. Denn du hasstest zwar die alten Bewohner deines heiligen Landes, weil sie die abscheulichsten Werke der Zauberei trieben und frevelhafte Götterdienste feierten und mitleidlose Kindermorde vollzogen und Opferschmäuse von Menschenfleisch und Blut hielten und sich in greuelvolle Vereine einweihen ließen, und Eltern unter sich hatten, die mit eigener Hand Mörder hilfloser Kinderseelen waren, und hat es beschlossen, sie durch die Hände unserer Väter auszurotten, damit das bei dir vor allen anderen hochgeehrten Land eine der Gotteskinder würdige Bevölkerung erhielte. Aber du bist auch mit diesen schonend verfahren, weil sie Menschen waren, und hast als Vortruppen deines Heeres Hornissen entsandt, die sie nach und nach vernichten sollten. Und dabei wärest du doch stark genug gewesen, die Gottlosen in einer Schlacht den Gerechten in die Hände zu geben oder sie durch wilde Tiere oder durch ein kurzes Wort mit einem Schlage zu vernichten. Aber indem du das Gericht nach und nach vollzogst, gabst du ihnen die Möglichkeit der Umkehr, obgleich du wohl wusstest, dass ihr Ursprung böse war und ihre Verworfenheit angeboren und dass ihre Sinnesart sich in Ewigkeit nicht ändern würde. Denn ein verfluchtes Geschlecht waren sie von Anfang an. Auch gewährtest du ihnen nicht etwa aus Scheu vor irgendjemanden Straflosigkeit für ihre Sünden. Denn wer darf zu dir sagen, was hast du da getan? Oder wer darf deinem Richterspruch entgegentreten? Und wer will dich verklagen wegen der Vertilgung von Völkern, die du geschaffen hast? Oder wer wollte gegen dich als Verteidiger gottloser Menschen auftreten? Denn weder gibt es außer dir einen Gott, der für alles sorgt, so dass du ihm die Gerechtigkeit deines Gerichts nachweisen müsstest, noch wird ein König oder Gebieter dir Vorhalt zu machen vermögen wegen derer, die du Strafe hast leiden lassen. Da du aber gerecht bist, ordnest du auch alles mit Gerechtigkeit und hältst es für unvereinbar mit deiner Macht, jemanden zu verurteilen, der keine Bestrafung verdient. Denn deine Macht ist der Grund deiner Gerechtigkeit, und der Umstand, dass du der Herr aller bist, ist die Ursache, dass du gegen alle schonend verfährst. Denn Stärke zeigst du nur dann, wenn man an der Vollkommenheit deiner Macht zweifelt, und bei denen, die sie kennen, strafst du den frevlen Trotz. Du aber, obschon über Stärke gebieten, richtest doch mit Milde und herrschest über uns mit großer Schonung. Denn so oft du willst, steht dir auch das Können zu Gebote. Was sollen die Israeliten aus diesen Beweisen göttlicher Langmut lernen? Durch eine solche Handlungsweise hast du dein Volk darauf hingewiesen, dass der Gerechte ein Menschenfreund sein muss, und hast deine Söhne mit der frohen Hoffnung erfüllt, dass du ihnen nach Versündigung Reue gestattest. Denn wenn du schon die Feinde deiner Kinder und solche, die den Tod verdienen hatten, mit solcher Nachsicht und Schonung bestraft hast, indem du ihnen Zeit und die Möglichkeit gewährtest, sich von ihrer Verworfenheit freizumachen? Mit wie großer Achtsamkeit hast du da erst deine Söhne gerichtet, deren Vätern du Eidschwüre und Bündnisse mit herrlichen Verheißungen gewährt hast? Übergang von dem törichten Tierkultus der Ägypter zu der Torheit des Götzendienstes überhaupt. Während du uns also züchtigtest, geißelst du unsere Feinde tausendmal härter, damit, wenn wir selbst richten, wir deine Güte bedenken und wenn wir gerichtet werden, auf Erbarmen hoffen. Daher hast du auch die in der Torheit ihrer Lebensführung dahinlebenden Gottlosen durch ihre eigene Gräuel gestraft. Denn sie waren auf den Wegen des Irrwahns ungebührlich weit abgeirrt, indem sie Tiere, die sogar von ihren Feinden verachtet wurden, für Götter hielten, weil sie nach Art einfältiger Kinder getäuscht waren. Darum hast du über sie auch wie über törichte Kinder eine Strafe verhängt, die ihnen Hohn einbrachte. Diesjenigen aber, welche sich durch eine verhöhnende Strafe nicht haben warnen lassen, müssen ein Gericht erfahren, das Gottes würdig ist. Denn durch eben die, über welche sie in ihrem Missgeschick unwillig waren, durch eben die, welche sie für Götter hielten, gezüchtigt, erkannten sie deutlich, dass der Gott der Wahre sei, den sie vorher nicht hatten anerkennen wollen. Darum kam auch das Äußerste der Bestrafung über sie. Toren nämlich von Natur aus waren alle Menschen, die an Unkenntnis Gottes litten und nicht imstande waren, aus dem sichtbaren Guten den Seienden zu erkennen und die bei der Betrachtung der Werke den Werkmeister nicht wahrnahmen, sondern sei es das Feuer oder den Wind oder die flüchtige Luft oder den Kreis der Sterne oder das gewaltige Wasser oder die beiden großen Himmelsleuchten für weltregierende Götter hielten. Wenn sie, durch die Schönheit dieser Dinge ergötzt, sie für Götter ansahen, so hätten sie einsehen sollen, um wie viel höher deren Gebieter dasteht. Denn der Urheber aller Schönheit ist es ja, der sie geschaffen hat. Und wenn sie durch deren Kraft und Wirksamkeit in Staunen versetzt waren, so hätten sie daraus einsehen müssen, um wie viel mächtiger noch der Schöpfer dieser Dinge sei. Denn aus der Größe und Schönheit der geschaffenen Werke wird vergleichsweise auch ihr Schöpfer wahrgenommen. Aber gleichwohl trifft diese nur ein geringer Tadel. Insofern sie vielleicht nur irre gehen, während sie doch Gott wirklich suchen und ihn finden möchten. Denn indem sie sich mit seinen Werken beschäftigen, durchforschen sie diese, lassen sich aber durch den Anblick beeinflussen, weil ja das, was sie sehen, so schön ist. Trotzdem sind auch sie nicht zu entschuldigen. Denn wenn sie imstande waren, in ihrem Wissen dahin zu gelangen, dass sie die Welt zu durchforschen vermochten, wie kam es denn, dass sie nicht viel schneller noch den Herrn dieser Dinge ausfindig machten? Beklagenswert aber, sie setzten ja ihre Hoffnung auf leblose Gegenstände, sind die, welche Werke von Menschenhand Götter genannt haben, Gold und Silber als Kunsterzeugnisse und Abbilder von Tieren oder einen unnützen Stein, den eine Hand der Vorzeit geformt hatte. Oder wenn ein Holzschnitzer einen tauglichen Block von einem Baume abgesät hat und dann sachkundig die ganze Rinde davon abschält und in kunstgerechter Bearbeitung ein brauchbares Gerät zur Benutzung im täglichen Gebrauch daraus angefertigt, dann die Abfälle seiner Arbeit zur Zubereitung seiner Speisen verwandt und sich satt gegessen hat, dann nimmt er das Stück, das noch übrig geblieben und zu nichts mehr tauglich ist, ein krummes und mit Knoten durchwachsenes Holzstück, schnitzt sorgfältig daran in seinem Mußestunden, gestaltet es mit einsichtsvollem Kunstgeschick und gibt ihm die Gestalt eines Menschen. Oder macht es einem gemeinen Tiere ähnlich. Hierauf bestreicht er es mit Männing, färbt seine Haut mit Schminke rot und übermalt jeden Flecken an. Nachdem er ihm dann eine seiner würdigen Behausungen geschaffen hat, stellt er es an der Wand auf und befestigt es mit Eisen. Er sorgt selbstverständlich dafür, dass es nicht umfalle, weil er wohl weiß, dass es sich nicht selbst helfen kann. Es ist ja nur ein Bild und bedarf fremder Hilfe. Er betet dann aber zu ihm für sein Hab und Gut, für seine Weiber und Kinder und schämt sich nicht, das leblose Bild anzureden. Er ruft das Kraftlose wegen seiner Leibesstärke an, bittet das Tote um sein Leben. Um Hilfe fleht er das an, was gar keinen Rat zu geben vermag, verlangt Schutz für die Reise von dem, was seine eigenen Füße nicht gebrauchen kann. Für sein Geschäft, seine Arbeit und Hantierung erbittet er sich Kraft von dem, dessen Hände völlig kraftlos sind. Danke für deine liebevolle Weisheit, mit der du uns führst und leitest. Hilf uns heute neu, ganz bewusst auf deinen Weg und dein Wort zu vertrauen. Lass uns immer tiefer entdecken, wie großzügig, geduldig und liebevoll deine Weisheit ist, die unser Leben führt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gerne möchte ich von dir hören. Wo brauchst du aktuell besonders die Weisheit Gottes, um Klarheit, Mut oder Frieden zu finden? Teile deine Gedanken mit uns allen auf bibelineinemjahr.com, auf Spotify oder auf YouTube. Ich freue mich drauf. Bis morgen und vergiss nie, Gottes Weisheit ist an deiner Seite, heute und jeden Tag aufs Neue.